Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in der Apostelgeschichte 2, Vers 41 bis 47 und ist ja eigentlich ein sehr bekannter Text über die Urgemeinde. Ich lese uns die Verse mal und die stehen auch hinter mir an der Wand. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ja, ein Text über eine Gemeinde. Da dachte ich, ja, das lädt doch dazu ein, können wir doch mal vergleichen mit unserer Gemeinde heute. Dann dachte ich schon direkt, warum ist denn der Vers 41 da direkt mit bei? 3000 an einem Tag zur Gemeinde hinzugetan. Ich war bei der Gründung dieser Gemeinde nicht dabei, aber ich glaube 3000 waren es nicht ganz. Ob die sich alle haben taufen lassen, kommt nicht so ganz raus, also es wurden Leute getauft und dann mit 3000 startete diese Gemeinde. Im nächsten Satz stehen dann gleich vier Dinge auf einmal, die die Gemeinde ausmacht. Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet. Ich dachte, okay, das sind alles Dinge, die wir so kennen und die wir hier auch in unserer Gemeinde leben. Dann kommt die Furcht über alle Seelen, da wusste ich erstmal gar nicht. Das soll eine tiefe Ehrfurcht vor Gott sein. Also ich glaube schon, dass wir ehrfürchtig sind, dass wir ja Gottes Größe wahrnehmen. Aber wie tief diese Ehrfurcht immer ist, das muss, denke ich, jeder für sich beantworten. Viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Wir hören hier von Gebetserhörungen werden immer wieder erzählt, Geschichten von Bewahrung, das kennen wir, dass ja Gott handelt, aber wirkliche, Zeichen und Wunder, schwierig. Und dann geht's los mit dem gemeinsamen Besitz. Gemeinsame Habe, alles ja, verkaufen, gemeinsam besitzen und teilen. Wir haben ein gemeinsames Konto, ist ja auch schon mal was. Geben wir denn da alles? Geben wir überhaupt den Zehnten? Wird auch schwierig. Und dann kamen die auch noch täglich zusammen. Also es gibt bei mir volle Gemeindewochen. Es gibt auch schon mal sehr, sehr volle Gemeindewochen. Und wenn es hochkommt, dann kommt Posaunenchor und Lobpreis und Hauskreis und Gemeindeleitung und Gottesdienst aufeinander, aber da bin ich immer noch nicht bei täglich. Und das sind auch die Ausnahmen. Täglich kommen wir dann doch nicht zusammen. Dann ist auch vom Abendmahl in den Häusern die Rede. Wir feiern hier einmal im Monat gemeinsam Abendmahl und sicher gibt es das auch mal, dass ein Hauskreis vielleicht Abendmahl feiert, aber die Regel ist es nicht mehr, auch nicht bei den Besuchsdiensten. Gemeinsame Mahlzeiten mit Freude, da bin ich wieder dabei. Da habe ich gedacht, das ist doch was, was unsere Gemeinde auch irgendwie ein Stück weit ausmacht. Das machen wir gerne. Auch mal gemeinsam essen, Mittagessen, Frühstücken, Grillen. Und ja, da sind wir, wie wird es immer so schön gesagt, auch richtig gut drin. Ein großes, vielfältiges Buffet und ja, miteinander diese Zeit zu genießen. Gott loben. Das tun wir auch in unseren Gottesdiensten, in unseren Gruppen. Wenn wir das jetzt wieder mit täglich verbinden, muss sich das jeder fragen lassen. Und dann das Wohlwollen beim ganzen Volk. Ja, wie weit geht denn so das Volk? Ist das nur Mühlen und wie wohlwollend werden wir da angeschaut? Das ist schon irgendwie ja, die Frage. Und dann endet es mit: Gott fügte täglich hinzu, die gerettet wurden. Auch nicht so ganz. Also unsere Mitgliederzahlen, wenn schaffen wir es, dass sie stagnieren, richtigen Wachstum und dann noch täglich. Ist nicht so gut, dieser Vergleich. Was macht man jetzt? Also wenn das so eine Checkliste wäre, wie viel haben wir jetzt da erreicht? Vielleicht die Hälfte? In der Schule wäre das dann noch, wenn man sagt, so die Hälfte ist ausreichend. Ja, und was ist denn dann das Ziel? Sich zu verbessern? Also in der Schule würde man sagen, na komm, ausreichend, schaff's vielleicht auch noch befriedigen, nimm mal ein bisschen Nachhilfe oder streng dich ein bisschen an. Und wo wollen wir dann anfangen? Wollen wir uns jetzt vornehmen, wir treffen uns jetzt einfach mal täglich oder wir wirtschaften gemeinsam oder wollen wir einfach gemeinsam verzweifeln, weil wir so weit weg sind von dieser Urgemeinde? Vielleicht wachsen wir ja auch nicht, weil wir eben nicht alles erfüllen, könnte man ja auch sagen. Und dann ist da ja schon im Hintergrund die ganze Zeit so ein großes Aber, was aufschreien will, denke ich. Weil die Urgemeinde ja nun mal eben die erste Gemeinde war und vielleicht nicht so einfach mit uns heute vergleichbar ist. Und wenn man sieht, wie diese erste Gemeinde entstanden ist und wann, dann ist das direkt nach dem Pfingstgeschehen. Die haben also gerade das Pfingstfest erlebt. Seither hat sich die Kultur sehr entwickelt. Die Gesellschaft hat sich verändert, Lebensformen haben sich verändert. Und wir haben ja heute vielleicht auch ganz andere Angebote als damals. Hier steht zumindest nichts: Lehrt eure Kinder in Kindergottesdiensten das Wort. Oder lasst die Alten sich treffen und gemeinsam verreisen. Das sind ja auch Dinge, die wir heute 60 plus treffen, Bibelgespräch, Kindergottesdienste, Kindertreff, Seminare vielleicht manchmal. Dinge, die wir hier nicht finden, die vielleicht eher in unsere Zeit heute passen. Und ich glaube, dass es eigentlich immer falsch ist, ja, die Bibel und Gottes Wort irgendwie buchstäblich anwenden zu wollen und zu sagen, okay, das erfülle ich nicht. So als Art Checkliste. Und wenn wir ja, uns andere Gemeinden ansehen, leben die ja auch nicht mehr so wie diese Urgemeinde. Das gibt es in ganz seltenen Ausnahmefällen und vielleicht in den Klöstern finden wir sowas noch, aber ansonsten nicht mehr. Das war der Anfang. Und der Anfang war gut. Das erinnerte mich direkt ja auch an die Schöpfungsgeschichte, die Schöpfung der Welt, wo Gott sagte, und es war gut. Und heute ist vieles nicht mehr gut. Und wenn wir von der Apostelgeschichte so ein bisschen weiter blättern und in die Briefe reinschauen, sehen wir auch, wie schnell auch da nicht mehr alles gut war. Wie schnell von dieser, ich sag mal, schönen Urgemeinde, diesem tollen Beisammensein, ja, es doch zu Streit, Zwist, Neid, Missgunst kam, Dinge falsch ausgelebt wurden. Also, es ist doch nur ein Wunschtraum. Ich denke, es ist immer wichtig, auf das Wesentliche zu schauen. Und in meiner Lutherbibel wird das sogar hervorgehoben, weil es ja fett gedruckt ist. Der Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Diese vier Punkte werden auch ja die Säulen des Gemeindelebens genannt. Es gibt auch noch ausgefallenere Begriffe dafür, aber ja, den fand ich am bildlichsten gesprochen. Die vier Säulen des Gemeindelebens. Und da hatten wir doch am Anfang gesagt, ja, die kennen wir doch, die erfüllen wir. Da haben wir einmal die Lehre der Apostel. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Gottes Wort ist uns allen wichtig, aber auch das nicht nur zu Hause für sich zu lesen und das rauszuziehen, was wir vielleicht darin entdecken, sondern ja uns wirklich lehren zu lassen. Dass wir ausgebildete, anders als ich jetzt, Prediger hier vorne stehen haben, dass wir auch mal Seminare haben, aber auch miteinander ins Gespräch kommen. Und ich glaube, ja, dass es auch wichtig ist, manchmal ja, einen neuen Blickwinkel eröffnet zu bekommen. Und dass wir ja sozusagen Lernende auch bleiben, auch in unseren Gruppenstunden. Und ja, dass das nicht irgendwann endet, dass man sagt, okay, ich habe mich bekehrt, ich habe Gemeindeunterricht gemacht, ich war in der Jugendgruppe und jetzt bin ich, habe so und so viele Gottesdienste erlebt und die Bibelstellen kenne ich, jetzt bin ich fertig. Ich glaube, wir bleiben unser Leben lang Lernende und ich finde diese Lehre unheimlich wichtig und ich glaube, das können auch die Eltern bestätigen, dass ja Gott so groß ist und so umfassend, dass man nie sagen kann, jetzt habe ich alles verstanden und ja, mir ist praktisch alles wirklich klar. Gemeinschaft. Es gibt ja immer wieder die Diskussionen, kann man auch für sich alleine glauben? Brauche ich überhaupt eine Kirche und Gemeinde? Viele sind enttäuscht, wenden sich ab und sagen, glauben kann ich auch zu Hause. Ich will das keinem absprechen und ich denke, man kann schon, klar, auch zu Hause glauben und ja sein Leben mit Gott leben, aber ich glaube, dass die Gemeinschaft etwas ja sehr Wichtiges ist, was auch ein Geschenk für uns ist, eine Gemeinde zu haben, dass Gott es gut mit uns meint, wenn er sagt, tut das gemeinsam. Alleine schon gemeinsam zu singen und zu beten, finde ich, ist ja etwas, was in der Corona-Zeit zumindest ich sehr vermisst habe. Ich weiß, dass der ein oder andere auch vor dem Bildschirm saß und wir ja auch immer eingeladen waren, mitzusingen. Fand ich total blöd. Also ich habe es nicht geschafft. Wenn ich nur mich da höre, hatte ich überhaupt keine Lobpreisstimmung oder sonst irgendwas. Und ja, da war es schön, wenn wir wieder hier zusammenkommen durften und miteinander singen dürfen. Auch miteinander Predigten zu hören, Gruppen zu besuchen, Dinge zu erleben und uns auszutauschen. Das muss ja nicht immer so sein, dass auch alle begeistert sind. Es kann auch mal Kritik geben, positive, negative, dass einem was nicht gefällt, dem anderen doch. Und dass man so miteinander sich auch austauscht, wie man Dinge empfindet, wie man Dinge erlebt. Schön ist es, dass man in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft auch schöne Erlebnisse miteinander teilen kann. Hochzeiten, Goldhochzeiten, Geburten von Kindern, Arbeitsanfänge, sonstiges, wie Regina letzte Woche hier nach vorne kam und ja einfach berichtet hat, was Gott, wie er sie begleitet hat in den letzten Jahren. Es ist schön, sowas miteinander teilen zu können und besonders auch miteinander Lasten tragen zu können. Wenn man da alleine ist, kann es ganz schnell dunkel werden, dass wir ja füreinander beten dürfen, da, wo jemand vielleicht selber zweifelt, wo ihm ja die Worte fehlen, der Glaube vielleicht ins Wanken kommt, dass wir uns da stützen dürfen. Füreinander da sein, einander besuchen, Interesse haben. Auch miteinander feiern, so wie das Sommerfest, was jetzt vor der Tür steht. Immer wieder zu erleben, ich bin nicht allein. Und den Blick auf und für andere kann man so schön und einfach, finde ich, in einer Gemeinde, in einer Gruppe lernen und dann auch in diese Welt tragen. Das gemeinsame Brot brechen, gemeinsam Abendmahl feiern, ist auch etwas, was Gemeinde ausmacht und was wichtig ist, immer wieder ja praktisch wirklich sich zu fokussieren und ja Gott ins Zentrum zu nehmen, sich zu erinnern. Ja, an den Sühnetod von Jesus, an die Vergebung, aus der wir leben dürfen, die uns ja immer wieder auch fröhlich stimmen darf, dankbar und uns ein ja freudiges, offenes, barmherziges Herz schenken möchte. Sich Gott gegenwärtig zu machen. Manchmal im Gottesdienst, das geht euch sicherlich auch so, hängt manchmal davon ab, was am Abend vorher war, wie kurz die Nacht war. Aber manchmal ist es auch, da schweifen die Gedanken immer wieder ab und man ist irgendwie ganz woanders und muss dann mal kurz bei der Predigt, jetzt habe ich den Faden verloren, Jetzt bin ich wieder da. Ja, es ist schwierig. Und ich finde gerade das Abendmahl mit dem, wo wir ja auch etwas tun, wo wir das Brot durch die Reihen geben, den Kelch, etwas sehen, etwas anfassen, etwas schmecken, macht es uns viel einfacher, ja Gott wirklich ganz fest in den Blick zu nehmen und uns seiner Gegenwart ja bewusst zu sein. Und das darf auch mal anders aussehen. Wir haben ja auch hier im Gottesdienst schon mal andere Formen erlebt. Und die Claudia war mit in der ökumenischen Wanderung, wo dann auch das Abendmahl ja draußen im Wald gefeiert wurde. Und ich habe auch gut in Erinnerung, dass wir es mal im Hauskreis, im kleinen Kreis gefeiert haben oder wenn wir auf Klausur sind, sind es für mich auch ja besondere Zeiten, wo wir ja Gott so ja gegenwärtig spüren. Das Gebet als vierte Säule. Miteinander beten heißt es in anderen Übersetzungen. Gebet hat ja sehr viel Kraft. Und da könnte man direkt sagen, jo, wenn das jetzt eine Säule von uns sein soll, war es ja eben ganz schön still in der Gebetsgemeinschaft. Und unser Raum der Stille des Gebetes war bis zum Konzert eine einzige Rumpelskammer. Gebetsgemeinschaften sind ja nicht mehr so lebendig. Aber auch hier, glaube ich, dürfen wir nicht zu eng denken, weil es einfach auch andere Formen gibt. Ich meine zumindest, dass wir vorhin gemeinsam beim Lobpreis gebetet haben, singend gebetet. Loblieder, Psalmen, die wir gemeinsam lesen, das Vaterunser, was wir gemeinsam sprechen, aber auch stellvertretende Gebete von hier vorne und all die leisen Gebete, die man eben nicht hört. Gerade das Gebet für Kranke und auch für die Mitarbeiter in der Gemeinde ist unheimlich wichtig. Und ich weiß, dass hier ganz viele, gerade unsere älteren Geschwister, ganz fleißige Beter sind. Und wenn ich Besuche mache und das gesagt bekomme, wir beten für euch als Mitarbeiter oder in der Gemeindeleitung oder wir beten füreinander, dann bin ich immer wieder nur sehr dankbar, weil ohne das Gebet, glaube ich, würde vieles nicht funktionieren. Die vier Säulen der Gemeinde, auch unsere vier Säulen. Dann steht da noch davor beständig. Ja, das wird dann so ein bisschen schwierig. Was heißt denn jetzt beständig? Heißt beständig ständig oder einfach nur regelmäßig? Aber ich glaube, dass es ja wichtig ist, dass wir uns immer wieder auf diese vier Punkte auch ja, rückbesinnen und sagen, das macht unsere Gemeinde, das macht Gemeinde an sich, das macht ja Gemeinde Gottes, ein lebendiger Leib aus. So, jetzt habe ich alles wieder halbwegs schön geredet. Ist das denn jetzt damit gut? Was ist denn jetzt mit den Dingen, die so fehlen, die wir jetzt nicht mehr haben? Frisch Bekehrte ließen sich taufen. Das war, sage ich mal, der Anfangspunkt. Und da möchte ich halt gerne hin zurück, mal zu schauen, was ist denn eigentlich dieser Hintergrund? Warum ist diese Gemeinde so toll entstanden und erstmal so wunderschön? Anfang. Am Anfang ist alles gut, habe ich mir so gedacht. Manche stehen jetzt vor dem Schulanfang, freuen sich auf die erste Klasse, das ist auch noch super aufregend, aber ich kann mich auch erinnern, dass ich glaube fast jedes Jahr, bevor die Schule wieder losging, gesagt habe, so, jetzt wird alles besser. Diesmal hefte ich alle Blätter in den richtigen Hefter. Ich habe keine losen Blätter mehr, ich habe keine Eselsohren und jedes Heft fing jetzt, oh, ich hatte plötzlich eine schöne Schrift und ja, hielt nicht lange an. Eine neue Beziehung. Wenn man sieht, wer frisch verliebt ist, wie viel Zeit man füreinander hat, wie viel Nähe man sucht, wie viel verliebte Blicke. Am Anfang so schön. Oder wenn man eine neue Wohnung, ein neues Haus bezieht, alles liebevoll einrichtet, Ordnung hält. Und auch da schleicht sich doch schnell der Alltag und der Trott ein. Und so kann es auch in unserem Glaubensleben sein. Wenn wir an unsere Bekehrung zurückdenken oder an den Punkt, wo wir gesagt haben, okay, da fühlte ich mich angesprochen. Ich weiß nicht, wie ihr da wart, wie, weiß ich nicht, bereit, Gaben einzusetzen, euch ja rufen zu lassen in Mitarbeit, dass ihr Zeugnis gegeben habt, irgendwie begeistert wart. Und ja, dann schleicht sich der Alltag ein. Dann gibt es natürlich so kleine Hilfestellungen, wenn man jetzt an die Schule denkt, dass man auch zwischendurch mal was sortiert oder dass man kleine Neustarts auch außerhalb der Sommerferien macht oder in der Beziehung, Auszeiten sich bewusst nimmt, auch wenn man schon lange miteinander unterwegs ist, Zeit füreinander. Genauso wie wir in unserem Glaubensleben auch immer wieder sagen können, okay, ich möchte ganz bewusst mich nochmal wieder neu öffnen oder ich gönne mir diesen Sonntag und gehe raus, ja, heute jetzt vielleicht nicht so doll, in die Natur oder ich fahre ein Wochenende weg, auch mal in ein Kloster oder was auch immer uns anspricht. Fahre auf eine Freizeit, auf ein Festival und ja, lasse mir Gott nochmal ganz neu mich von ihm erfüllen. Ich glaube, das Wesentliche ist das Hören. Dass wir zu Gott in Verbindung stehen, uns ansprechen lassen, uns rufen lassen und uns bewegen. Wie die Jünger damals von Jesus gerufen wurden in die Nachfolge, komm, folge mir nach, die ließen ihre Netze fallen, gehen in eine absolut radikale Veränderung. Oder Petrus, der herausgefordert wird, ja, auf dem Wasser zu laufen. Es beginnt mit dem Hören. Und mit dem, was sollen wir tun, auch in der Geschichte, die Andreas eben gelesen hat, mit der Speisung der 5000. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Jesus mir damit so ein paar Boten sagt, ja, lass sie mal alle setzen und fang an zu verteilen. Also ich glaube, mir wäre es peinlich gewesen, mit so wenig da zu stehen und so einen verrückten Plan auszuführen. Zu hören und zu gehen. Auf dem Wasser gehen. Ein Text zu Matthäus 14, Vers 29. Und Jesus sprach, komm her. Und Petrus trat aus dem Schiff und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als Historiker kann ich fragen, ob etwas kausal, nicht ableitbares und analogieloses überhaupt historisch sein kann. Und skeptisch mit den Schultern zucken. Als Pädagoge kann ich mir bewusst machen, dass solch eine Erzählung die Kinder nur auf dumme Gedanken bringt. Bin ich nicht selber als kleiner Junge, auch ohne die Geschichte von Petrus zu kennen, auf zu dünnem Eis schon eingebrochen und wäre fast ertrunken? Als Theologe kommen mir Bedenken, ob das Bild für das Tun des Unmöglichen nicht falsche Hoffnungen weckt und ob die einmal zerstörten Illusionen nicht in noch größere Verzweiflung umschlagen können. Geht es beim Glauben nicht vor allem um die Annahme der menschlichen Schwachheit und um das Akzeptieren der eigenen Grenzen? Und doch, was soll ich denn tun, wenn ich es immer wieder erlebe, dass ich dich beim Wort nehme, das Boot meiner vermeintlichen Sicherheiten verlasse, mich allein von dir her verstehen und zu dir hin unterwegs sein will? Und dann feststelle, dass das Wasser trägt. Gerade diese letzten Verse haben mich so ins Nachdenken gebracht. Ja, das Boot auch mal meiner Sicherheiten zu verlassen, mich allein von dir her verstehen und zu dir hin unterwegs sein, zu hören. Und das ist auch das, wie dieses ganze Kapitel anfing, wenn es startet, nämlich in Vers 37, und da heißt es, als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Zu hören, auf Gott zu hören, ja, sich vom Heiligen Geist auch erfüllen zu lassen, die Botschaft ins Herz fallen zu lassen, das ist, glaube ich, das, was wichtig ist. Diese vier Säulen der Gemeinde, die Gemeinde tragen und ausmachen, aber dass die Gemeinde nicht statisch bleibt, weil mit Säulen verbinde ich jetzt so ein ganz festes Gebäude, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in Bewegung bleiben. Gemeinde in Bewegung, dass man offen bleibt für Gottes Wort, für seinen Geist und sich rufen lässt und so die Aufgaben entdeckt, die vielleicht heute auf uns warten. Das kann mal eine Flüchtlingshilfe sein, wie wir es schon erlebt haben, oder eben, dass neue Gruppen entstehen, wie unsere Kindergruppen, dass wir ja nicht gucken, was ist damals in der ersten Gemeinde vor fast 2000 Jahren, was haben die miteinander gemacht, sondern dass wir uns fragen, wo will uns Gott heute haben? Dass wir auf diesen Säulen gegründet sind, auf Jesus Christus gegründet sind und immer ja bereit sind, uns rufen und bewegen zu lassen. Das wünsche ich uns. Amen.